Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com. Plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 21. Juni. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Guten Morgen, Herr Schmitz.
In Israel hat die Armee die Planung für einen Krieg gegen die Hisbollah im Südlibanon weitgehend abgeschlossen, oder sie hat sie abgeschlossen und genehmigt. Umgekehrt droht die Hisbollah-Miliz aus dem Südlibanon, die vom Iran unterstützt wird, mit massiven Angriffen. Wie schätzen Sie das ein? Wie gefährlich ist die Lage?
Das ist eine, finde ich, sehr schwierige Frage. Also meint Israel es wirklich ernst und lässt sich Israel vor allen Dingen durch die USA zum jetzigen Zeitpunkt noch umstimmen? Ich glaube, das ist das, was das Zünglein an der Waage zurzeit ist oder der wesentliche Punkt dabei ist. Die Drohungen der Hisbollah haben, glaube ich, keine große Wirkung, weil da kein sozusagen Potenzial dahinter ist, dass die Israelis wahrscheinlich nicht einkalkuliert haben. Es sei denn, es gäbe jetzt besondere Überraschungen, aber es ist jetzt nichts, was die Hisbollah gesagt hat, was sie machen könnte, was, glaube ich, aus der israelischen Sicht neu wäre. Wir haben gleichzeitig die Situation, dass man es erfolgreich vermieden hat, in einen Regionalkonflikt reinzurutschen bei dem Schlagabtausch zwischen Israel und Iran. Und wir kommen so ein bisschen wieder in die Situation hinein, wie heiß darf das Wasser sein, bis der Frosch im Grunde genommen entweder gegart ist oder rausspringt aus dem Wasser. Ne? Also die Frage ist, wie weit geht man an diese rote Linie jetzt eigentlich ran? Und ich hatte es so verstanden, dass dass der Iran eigentlich kein Interesse hat, in diesen Konflikt mit einzusteigen und auch alle drumherum, inklusive Russland und China, auch eigentlich kein Interesse daran haben, einen Regionalkonflikt draus zu machen. Am Ende bleibt es natürlich dabei, wenn die israelische Regierung das will, in Anführungsstrichen, und die Hamas das auch will, dann wird es dazu kommen. Ne? Was interessanterweise dazu führt, dass das die einzige Aussicht ist, dass möglicherweise zumindest, nicht die Hamas, schon die Hisbollah zumindest so stark dezimiert wird, militärisch, dass sie größere Probleme danach haben. Verschwinden werden sie dadurch nicht. Israel wird kein Problem wegbekommen, es wird die Probleme höchstens kleiner bekommen. Die Frage ist, welche größeren Probleme man sich damit dann schafft.
Sie haben jetzt beschrieben, wie die Interessenlage der Parteien ist und dass eigentlich alle scheinbar bemüht sind, einen großen Regionalkonflikt zu vermeiden. Aber welchen Schutz bietet denn das? Kann es nicht so sein, dass man sich gegenseitig bedroht, unter Zugzwang setzt und am Ende in eine Auseinandersetzung hereinschlittert, die eigentlich niemand gewollt hat?
Ja, genau, das kann passieren. Das ist ja auch das ganze Gerede von Pulverfass und so weiter und so fort. Das kann passieren, wobei man, ich glaube, in dieser Konstellation, die man jetzt hat, davon ausgehen darf, dass alle Akteure eigentlich genau wissen, was sie tun oder das durchdacht haben, welche Optionen es gibt, dass sie nicht jeweils berechnen können, wie der andere sich genau verhält. Das gehört auch mit dazu. Das heißt, es gibt schon ein Unfallpotenzial, aber es ist nicht so wie, wir gucken vom westdeutschen Frühstückstisch dahin und sagen, das ist alles ganz schrecklich. Also die Akteure setzen sich ja schon seit Jahren und Jahrzehnten mit der Konstellation da auseinander. Also von daher, dieses Argument Krieg durch Unfall und das ist ja alles ganz schrecklich, das würde ich so nicht kaufen. Die Akteure wissen, was das Risiko ist, dass sie da eingehen.
Würden Sie Israel in dem Fall als einen Akteur bezeichnen oder ist es mittlerweile so, dass es Fraktionen gibt, Spaltungen, dass Netanjahu natürlich der politische Führer des Landes ist, aber dass es zum Beispiel im Militär auch eigene Vorstellungen gibt? Oder ist es so, dass man im Umgang mit der Hisbollah geschlossener auftritt, als wenn es um die Hamas und den Gazastreifen geht?
Das sind ja immer so Momentbetrachtungen. Ich glaube, das hängt dann davon ab, wie erfolgreich ein möglicher Schlag gegen Hisbollah wäre und wie lange das Ganze dauern würde, welche Verluste das mit sich brächte, ob weitere Kritik an der jetzigen Regierung damit aufgemacht werden würde. Die Regierung ist halt auch kein Monolith, ne? Sie haben in Israel traditionell eine Mehrparteienregierung mit unterschiedlichsten Interessen. Wobei hier jetzt keine, wie soll ich sagen, linksliberalen Parteien nach meinem Kenntnisstand da mit bei sind, die sozusagen drohen könnten, diese Regierung zu Fall zu bringen und um dadurch sozusagen einen Ausgleich zu erzielen. Würde auch in der Situation, glaube ich, extrem schwierig sein, gegenüber der israelischen Bevölkerung jetzt sozusagen aus dem Krieg auszusteigen und dem Land damit vielleicht, so könnte man es zumindest darstellen, mehr Probleme zu machen, als es ohnehin schon hat. Das ändert aber nichts daran, das ist klar, innerhalb der Gesellschaft unterschiedliche Strömungen gibt. Es ist ja auch vor dem Beginn dieses Krieges erhebliche Kritik an der Regierung und ihren Plänen gegeben hat, die Verfassung und Demokratie anzufassen. Und damit sich natürlich, wie soll man sagen, die Konflikte oder Probleme gerade übereinander stapeln. Ne? Also natürlich kann der ein oder andere denken, naja, es ist vielleicht gar nicht so schlimm, wenn Netanjahu über diesen Krieg stürzt. Dann haben wir wenigstens die Möglichkeit, auf der einen Seite eine neue Regierung zu haben, mit der wir möglicherweise auch andere Optionen haben, mit Blick auf die Hezbollah und vor allen Dingen die Hamas und Gaza.
Sie haben eben gesagt, dass die Hezbollah eigentlich kein militärisches Potenzial hat, was Israel Überraschungen bereiten könnte. Wie schätzen Sie das denn an? Die ist ja angeblich viel, viel besser bewaffnet als die Hamas im Gazastreifen, hat Raketen, die Tel Aviv erreichen können. Also durchaus das Potenzial, auch Druck auf die israelische Zivilbevölkerung auszuüben.
Ja klar, also wenn ich sage Überraschung, heißt das nur, dass da sozusagen kein großes Steigerungspotenzial drin ist. Aber in der Tat, die Hezbollah ist deutlich besser ausgerüstet. Das heißt, sie hat ein größeres Problempotenzial für Israel. Das ist, glaube ich, ganz klar so. Ich würde einfach davon ausgehen, dass die Israelis sich in den letzten Jahren massiv darauf eingestellt haben, auch die Hezbollah bekämpfen zu müssen. Und dementsprechend, man weiß, okay, das wird Verluste geben. Wir wissen, dass die Hezbollah langreichweitige Raketen hat oder zumindest andere, bessere als die Hamas hat. Aber es scheint, und das ist ja letztendlich die schwierige Kalkulation, ist es es wert, jetzt zu versuchen, die Hamas militärisch soweit mit ihrem Blick auf ihren Einfluss zu reduzieren und das jetzt zu machen, wo man es noch selbst bestimmen kann, wann es passiert, oder aber zu einem Zeitpunkt, zu dem Israel möglicherweise in der Zukunft in einer schlechteren Position ist und man quasi noch einen zusätzlichen Druckfaktor hat, wo man eben nicht bestimmen kann, wann passiert das eigentlich gerade?
Nun sind ja die Beziehungen zwischen Israel und seinem größten Unterstützer, den USA, äußerst gespannt wegen des Konflikts in Gaza. Wie würde es sich denn darauf auswirken, wenn Israel jetzt einen zweiten Konflikt beginnt und eine groß angelegte Offensive gegen die Hezbollah im Südlibanon startet?
Werbung.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud. Especially with the all-in-one nutrition shake from Kachava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Ich bin, eine einfache lapidare Antwort, ich bin bei den Gesprächen nicht mit dabei, aber ich glaube, wir sehen den hohen Grad an Nervosität, den die USA zurzeit zeigen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man da massive Drohungen gegen die israelische Regierung ausspricht und sagt, also das könnt ihr nicht machen, weil eben einfach das Explosionspotenzial, was da drin steckt, keiner genau weiß, wie die, also hängt immer von der Massivität des Schlages ab gegen die Hezbollah und auch wie effektiv ihre Antwort darauf ist. Aber sobald das androht, das Machtgefüge zu kippen, ist der Iran wieder im Spiel. Und das ist das, was man, glaube ich, weiterhin vermeiden möchte. Und es läuft entgegen aller Versuche, diesen Konflikt schrittweise wieder kleiner zu kriegen und weniger heiß zu haben, wenn die Israelis jetzt noch anfangen, die Hezbollah zu bekämpfen. Die Frage ist, und das kann ich nicht einschätzen, da bin ich kein Fachmann, ob die USA die Möglichkeit haben, auf die Hezbollah direkten Einfluss auszuüben oder ob man das mit dem Iran sozusagen verständigen kann. Und wie weit die Israelis bereit sind, sich darauf einzulassen. Ich glaube, was man auch einfach hier immer wieder sieht und sehr schön sieht, ist, dass diese ganze Idee von Stellvertreterkriegen und sowas halt nicht funktioniert. Es gibt keine Marionetten. Alle Akteure, die hier auf den unterschiedlichsten Ebenen, auch mit unterschiedlichsten Machtpotenzialen unterwegs sind, die haben schon ein Eigenleben. Und in diesem Eigenleben gibt es wieder ein Eigenleben. Ich finde, die israelische Regierung ist das beste Beispiel, die im Grunde genommen ja aus so vielen kleinen Fragmenten besteht, in einer quasi politisch fragilen Umgebung operiert und versucht, sich da zu stabilisieren und quasi auch über diesen Krieg mit am Leben gehalten wird.
Man fragt sich natürlich auch, ob nicht auch die Möglichkeiten der israelischen Regierung irgendwie endlich sind. Sie hat diesen Krieg in Gaza, der ja die Armee massiv in Anspruch nimmt. Hat sie überhaupt die Möglichkeit, dann noch einen zweiten großen Konflikt mit unabsehbaren Folgen und möglicherweise der Involvierung Irans und anderem mitzutragen? Oder kommt sie da auch in Kapazitätsgrenzen?
Das, wie gesagt, das kann ich schwer beurteilen. Ich würde schätzen, dass sie noch Potenzial hat, aber wirklich sagen kann ich das nicht. Erstens. Zweitens, die Frage ist ja, wann die USA auch sagen, okay, wir finden die Sachen, die israelische Regierung macht, überhaupt nicht witzig. Aber das ändert nichts daran, dass wir Israel jetzt nicht unter den Bus werfen können. Ne? Auch das muss allen Akteuren klar sein, dass es im Grunde genommen immer eine rote Linie gibt, die unheimlich schwer ist oder gar nicht übertreten werden kann. Was bedeutet, dass sich über den Konflikt kein entscheidender Sieg wahrscheinlich herstellen lässt. Also entscheidend im Sinne von danach gibt es eine Neujustierung der regionalen Ordnung, mit der ein Akteur verschwindet oder ganz wenig Macht auf einmal hat und ein anderer ganz viel Macht hat und alles ganz viel mehr bestimmen kann und das dann auch noch stabil bleibt. Ich glaube, das ist die traurige Extrapolation der Vergangenheit in die Zukunft, dass das nicht passiert, weil eben ganz viele Akteure mit in der zweiten und dritten Reihe sitzen und sagen, also wir wollen nicht, dass es hochgeht, aber wir wollen auch nicht, dass sich hier das Machtgefüge verändert zu unserem Nachteil. Das wird aus Washington sicherlich so gesehen, aus Moskau, aus Peking sicherlich auch.
Würde ich Sie missverstehen, wenn ich sage, das bedeutet, dass es auch die Hamas in ein paar Jahren noch geben wird, dass es die Hisbollah noch geben wird und dass dieser Konflikt im Kern so bestehen bleibt, wie er jetzt ist?
Ja, das glaube ich. Also vielleicht bin ich dazu pessimistisch und durchdringe die Details hier nicht, aber aus der sozusagen Vogelperspektive würde ich sagen, die haben es bislang alle geschafft, dass sich jetzt möglicherweise in den internen Machtkämpfen zwischen Hamas und Fatah und der PLO nochmal sozusagen es eine Umgruppierung gibt und sozusagen da neue Konstellationen im Binnenverhältnis entstehen. Das kann ich mir vorstellen. Aber die Grundströmungen, die ja ideologisch, teilweise religiös begründet sind, die sind ja überhaupt nicht neu. Die sind ja auch nicht Jahrzehnte, sondern teilweise Jahrhunderte alt. Und von daher, so traurig das ist, sehe ich die einzige Möglichkeit da drin, diesen Konflikt sozusagen runterzuregeln, soweit es irgendwie geht, um aus der Gewalt rauszukommen. Aber das wird, wenn es so etwas wie einen Frieden gibt, dann wird das ein ganz prekärer Frieden sein, den jederzeit dann, wenn ein Akteur merkt, dass er zu viel Macht verliert, den einfach wieder anzünden kann. Das ist sowas wie, wir würfeln einfach nochmal neu. Und das könnte sein, dass es danach besser ist. Also es ist kein stabiles Equilibrium, was man sich sozusagen im Sinne einer Stabilitätspolitik und so weiter und so fort wünschen würde. Das würde jederzeit aus meiner Sicht wieder drohen zu kippen. Es sei denn, man schafft es eben, so wie es vor diesem jetzigen heißen Konflikt angefangen hat, tatsächlich über andere Wege, also Einbindung Saudi-Arabien, einen Frieden zustande zu bekommen. Auch da muss man sehen, nicht alle wollen Frieden. Weder auf der israelischen Seite wollen alle Frieden, noch auf der Hamas-Seite wollen oder auf der PLO-Seite wollen alle Frieden. Es gibt immer Akteure, die in der jetzigen Konstellation die meiste Macht haben. Das heißt, Unfriedlichkeit bedeutet auch, dass man Macht hat und dass durch Frieden Macht verloren geht.
Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war die Lage international. Die nächste Folge gibt es heute in einer Woche an den bekannten Orten. Herzlichen Dank. Ihnen ein schönes Wochenende und hoffentlich bis bald.
Tschüss, bis nächste Woche.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.
Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated.
Just 2 scoops of Kachava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's Kachava.com and use code NEWS. KACHAVA.com, code NEWS.
Werbung Ende.